Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Ja, herzlich willkommen zu dieser Breitbandausgabe, in der wir uns wie jede Woche Zeit nehmen, aktuelle Digitalthemen genauer anzuschauen und auf ihre Relevanz abzuklopfen. Mein Name ist Vera Linz und mit dabei aus dem Breitbandteam sind heute meine Kollegen Markus Richter und Hagen Taschüren. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ihr habt jeder ein Thema mitgebracht. Hagen, bei dir geht es um Quantencomputer, also die nächste große mutmaßliche Tech-Revolution. So zumindest das Versprechen. Bleibt es dabei?
Theoretisch? Vielleicht? Kommt darauf an, wie man glaubt.
Du wirst uns das näher erklären. Okay. Und Markus, du bist einem echten Ärgernis auf der Spur. Ein Ärgernis zumindest für diejenigen, die wie du gern Computerspiele spielen. Was hat dich so genervt?
Dass es Werbung gibt, die Dinge für Spiele verspricht, die dann nicht eingehalten werden. Und dass ich dann entdecken musste, das ist nicht nur irreführende Werbung, sondern der Anfang etwas ganz Bösem.
Okay, dazu mehr auch in dieser Ausgabe. Außerdem wollen wir uns eine Gesetzesinitiative anschauen, mit der Deepfakes besser bekämpft werden sollen. Dazu rede ich mit dem Initiator dieser Gesetzesinitiative, dem bayerischen Justizminister Georg Eisenreich. Ja, und wir starten mit einem Begriff, den man seit Jahren immer mal wieder hört und der für die nächste große Tech-Revolution steht und das vielleicht sogar hier in Europa. Es geht um Quantencomputer. Deren Entwicklung wird seit 2021 stark gefördert von der Bundesregierung im Rahmen der Mission Quantencomputer und zwar mit 1,1 Milliarden Euro. Das Münchner Startup Planck bekommt zum Beispiel vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 11,4 Millionen Euro und auch Konzerne wie Google und IBM investieren kräftig. In unserem Alltag allerdings spielen Quantencomputer immer noch keine Rolle und man fragt sich, wird sich das jemals ändern? Mein letzter Stand, Hagen, ist, dass wir noch weit davon entfernt sind, dass Quantencomputern herkömmlichen Computern überlegen sind, also praktisch überlegen sind. Aber vielleicht hast du ja interessante Neuigkeiten für uns.
Nee, das ist schwierig. Also Quantencomputer sind so anders als normale Computer, dass ja dieser Vergleich eh ein bisschen hinkt, ehrlich gesagt.
Ja, zunächst darum vielleicht erstmal eine kurze Einschätzung von dir. Was macht so ein Quantencomputer so anders im Gegensatz zu einem normalen PC?
Also alle Computer, die wir jetzt haben, Smartphone, PC, selbst der Supercomputer, die funktionieren alle binär. Die Chips, die da drin sind, die haben Milliarden von Transistoren und durch die fließt dann entweder Strom oder es fließt kein Strom. Sind also an oder aus und das wird dann bekannterweise immer durch die Einsen und Nullen repräsentiert. Quantencomputer hingegen funktionieren wirklich auf quantenmechanischer Ebene, da kommen wir wirklich in die Quantenphysik mit den sogenannten Qubits. Wie genau das dann aussieht, das ist für heute gar nicht so wichtig, aber die Kurzfassung ist, die können halt mehr als nur diese zwei Zustände abbilden und das macht sie so ganz anders als herkömmliche Computer, was diesen Vergleich so ein bisschen schwierig macht.
Und könnte man auch sagen, dass Quantencomputer viel schneller sind als die aktuellen PCs, die wir haben? Und wenn ja, wäre das ein Vorteil?
Es gibt so ganz spezielle Fälle, wo das der Fall sein kann. Das hat mir Robert Rausendorf erklärt, Professor an der Leibniz-Universität in Hannover.
Quantenrechner, die arbeiten völlig anders als gewöhnliche Rechner. Die beruhen auch auf anderen Techniken. Also insofern besteht das Potenzial für eine wirkliche Revolution. Aber sicher ist es natürlich nicht, ne? Also es ist so, dass man über Quantenalgorithmen noch sehr, sehr wenig weiß. Und deswegen kann man gar nicht abschätzen, so richtig, in welche Richtung das einmal gehen wird. Das war bei den klassischen Computern aber ganz genauso.
Das heißt, wir suchen gerade immer noch so ein bisschen, wo kann es denn hingehen? Wo hilft uns diese spezielle Eigenschaft von den Quantencomputern wirklich? Es gibt ein paar Gebiete, wo wir das jetzt schon wirklich wissen. Eins ist zum Beispiel die Kryptographie. Da gibt es den sogenannten Shor-Algorithmus. Und der sorgt dafür, dass herkömmliche Verschlüsselungen mit einem guten Quantencomputer eigentlich komplett unbrauchbar werden.
Shors Algorithmus ist aus meiner Sicht immer noch das schlagkräftigste Beispiel für einen Quantenalgorithmus, den man hat. Nun ja, aber dann ist es eben auch so, tja, also mit anderer Leute Kreditkarten einkaufen zu gehen, das ist nicht so unbedingt die positivste Anwendung, die man sich jetzt denken kann. Quantensimulationen, denke ich, da ist auch ein Potenzial da.
Genau, das mit den anderen Leute Kreditkarten, das ist halt so. Wir setzen halt aktuell sehr, sehr viel auf Verschlüsselung und ich weiß nicht, ich möchte gar nicht, dass die so leicht gebrochen werden kann. Aber es geht, wenn die Quantencomputer da sind, das ist zumindest sicher.
Aber sollte man sich damit nicht dann vielleicht doch ein bisschen ausführlicher beschäftigen, weil das ist so leicht hergesagt, Verschlüsselung wird so ein bisschen gefährdet, aber die ist ja Grundlage all dessen, was wir gerade zum Beispiel im Internet machen. Nichts würde funktionieren ohne Verschlüsselung. Es ist schon eine krasse Nummer, oder?
Würde ich auch so sehen.
Ja, ist es auch definitiv. Darum wird da auch hart dran gearbeitet an sogenannter quantensicherer Verschlüsselung. Das heißt, man muss einfach nur, in Anführungszeichen, Algorithmen entwickeln, die halt auch gegen Quantencomputer funktionieren. Die sind dann ein bisschen anders. Die Messenger Signal oder auch iMessage versprechen zum Beispiel, dass sie jetzt schon auf so eine Technologie sitzen und damit auch für die Zukunft dagegen gewappnet sind. Ob das klappt, das muss ich halt noch beweisen.
Also ich würde noch mal gerne zum letzten Satz von Robert Rausendorf kommen. Da fiel das Wort Quantensimulationen. Das klingt spannend. Was ist damit gemeint?
Das ist so der Teil der Recherche, wo ich gedacht habe, das wäre eine super coole Zukunft, die wir da erreichen können. Zumindest so, wie sie mir Iris Schwenk von der Firma HQS Quantum Simulations, wie sie mir das erklärt hat.
Dabei geht es darum, Dinge aus der Natur, die eben quantenmechanisch sind, auf dem Computer zu simulieren und damit zum Beispiel an Batteriematerialien, an Medikamenten, an lauter solchen Dingen zu arbeiten, an materialwissenschaftlichen Themen, Chemie, Pharma, weil eben am Ende die Natur der Dinge, die Elektronen, die Atomkerne sich quantenmechanisch verhalten. Und wenn wir die richtig beschreiben wollen, ist es auf herkömmlichen Computern nicht effizient möglich.
Also die Sache ist halt, Natur auf der niedrigsten Ebene, die wir haben, funktioniert halt auf dieser quantenmechanischen Ebene. Und da ein Quantencomputer auch darauf funktioniert, lässt sich eben diese Ebene besonders gut simulieren. Und das könnte für die Zukunft heißen, dass neue Materialien für Akkus gefunden werden. Das wird ja, ist ja aktuell gerade super wichtig, weil wir die seltenen Erden haben oder Lithium in Elektroauto-Akkus und davon wegkommen wollen. Und da wird ganz viel dran geforscht, wie man davon wegkommt. Oder es wird auch untersucht, wie genau funktioniert Photosynthese in Pflanzen. Und wenn man das besser versteht, könnten Solaranlagen sehr viel effizienter werden. Also das ist wirklich für eine Energiewende, ist da ein riesiges Potenzial zu sehen. Oder auch Medikamente, wenn man da auf molekularer Ebene untersucht, wie die funktionieren, wie die wirken können. Also für Pharmakonzerne ist das total interessant. Man muss dann natürlich aber auch sagen, ist es, ja, diese Simulationen, die würden auf Quantencomputern sehr viel besser funktionieren als auf herkömmlichen, das ist ziemlich gesichert. Aber dieser leistungsfähige Quantencomputer, der dafür gebraucht wird, der existiert noch nicht. Also daran wird gerade noch gebaut. Man ist also auf mehreren Ebenen zu gucken. Man guckt jetzt schon, welche Software können wir dann einsetzen, wenn wir den Computer denn haben.
Klingt vielversprechend und vielversprechend vielleicht auch für KI. Denn ich sag mal, leistungsfähige Computer, das ist so ein Stichwort, das mich an viele Schlagzeilen aus den letzten Monaten erinnern. Forbes schreibt darüber, Google investiert viel Geld. Die Rede ist davon, dass Quantencomputer einen großen Durchbruch für KI bedeuten könnten, die ja auf herkömmlichen Rechnern mittlerweile unglaublich viel Energie verschlingt. Gibt es hier Hoffnung?
Da noch viel geforscht wird und da aktiv dran geforscht wird und da natürlich, weil KI so ein Hype-Thema ist, auch viel Geld reinfließt, sollte man auf keinen Fall sagen, nein, das wird nicht funktionieren. Gleichzeitig ist es eben auch offensichtlich, dass hier so zwei Hype-Themen miteinander verschmolzen werden sollen, um dann auch Risikokapital zu gewinnen. Und so sehr, wie ich mich jetzt nicht auf ein Nein, das wird auf keinen Fall was festlegen will, ist so ein sicheres, wie es jetzt versprochen wird, die KI-Revolution, die wird kommen, wenn wir endlich die Quantencomputer haben. Das ist definitiv auch nicht die Sache. Also Iris Schwenk hat mir das so erklärt.
In der Praxis sind wir da wirklich sehr, sehr weit davon entfernt. Da wurden sehr viele Dinge angeschaut, welchen Teil von neuronalen Netzwerken und von dieser AI-Thematik man auf dem Quantencomputer macht. Meistens redet man da über hybride Systeme. Es gibt einen normalen Computer und für einen Teil nehme ich dann den Quantencomputer. Da wurden ganz viele Sachen überlegt und bisher funktioniert noch nichts davon. Ja, also das muss man ganz klar so sagen. Aber es gibt Teilaspekte, wo man den Quantenvorteil abstrakt mal argumentieren kann. Und da müssen wir jetzt rangehen und müssen sagen, okay, kriegen wir den auch wirklich umgesetzt für praktisch relevante Probleme. Aber das ist für AI wirklich noch ein ganz langer Weg.
Ein interessanter Aspekt ist da, wie sie es gesagt hat, dieses Hybride. Also, dass das wahrscheinlich, wenn sowas klappt, die Zukunft ist, dass herkömmliche Computer und Quantencomputer zusammenarbeiten werden und nicht das eine das andere ersetzt. Aber diese Aspekte, wo der Quantencomputer eben den Vorteil hat, die müssen noch gesucht werden oder die werden noch gesucht und die sind noch nicht gefunden und dass dann einige Leute sagen, ja, nee, das wird auf jeden Fall was, das sind zufälligerweise genau die, die einem die Technologie dann auch verkaufen wollen, die dann so optimistisch sind. Robert Rausendorf hat mir die Situation, wie sie aktuell ist, so beschrieben.
Da gibt es also drei Denkschulen im Grunde. Die einen sagen, der Baum ist voll von Früchten und wir holen uns jetzt die niedrig hängenden Früchte. Wenn Sie so denken, dann machen Sie Quantum Computing Technology frei verfügbar. Das ist auch das, was Sie jetzt gerade überall sehen. Die zweite Möglichkeit ist, der Baum trägt viele Früchte, aber die hängen hoch. Das ist also die Meinung, der ich Ausdruck gegeben habe vorher. Und dann gibt es noch die dritte Meinung, die sagen, dieser Baum hat genau zwei Früchte und das ist Quantensimulation und Shor's Algorithmus und die sind bereits geerntet. Alle drei Möglichkeiten sind offen und was nun wahr ist, das muss die Zeit zeigen.
Das klingt natürlich einerseits fast pessimistisch, dass diese ganzen Versprechungen nicht zwangsläufig passieren und dass wir vielleicht genau die beiden Sachen schon gefunden haben, wo es super ist. Aber eigentlich heißt das ja auch, investiert einfach in Forschung und vielleicht ist da ja doch was zu finden. Also es ist eben kein Nein und Forschung kann dazu wirklich revolutionären Ereignissen führen. Wir können es halt nur echt nicht versprechen.
Ja, und es ist ja auch spannend, wenn so ein paar Fragen noch offen bleiben. Also wer weiß, was kommt. Ne? Aber eins scheint mir doch aus heutiger Sicht relativ sicher zu sein. Quantencomputer sind nichts, was wir in Zukunft alle bei uns zu Hause haben werden oder das dann vielleicht so als zusätzlicher Chip in Smartphone implementiert wird.
Es ist zumindest wirklich sehr unwahrscheinlich nach aktuellem Stand. Zumindest wenn wir so in eine absehbare, kurzfristige, mittelfristige Zeitspanne gucken. Lustigerweise haben dafür aber sowohl Iris Schwenk als auch Robert Rausendorf, mit denen habe ich ja unabhängig voneinander geredet, aber beide hatten die gleiche Anekdote, nämlich von Thomas Watson. Thomas Watson war 1943 der Chef von IBM und hat damals gesagt so, der Weltmarkt für Computer auf der gesamten Erde, was sind das so, 4 bis 5, hat nicht so ganz geklappt genau. Mit der Wette. Ne? Also anders gesagt, man sollte nie sagen, das wird auf keinen Fall passieren, auch wenn es unwahrscheinlich wirkt aktuell, aber dann halt wirklich in weiteren Zeitraum in der Zukunft geguckt und jetzt nicht so in den nächsten Jahren.
Ja, und in dem konkreten Fall jetzt sind es ja wirklich etliche Stimmen, die deine These teilen. Und vielleicht liegst du ja gar nicht so falsch.
Hoffentlich.
Vielen Dank, Hagen Taschüren, für dieses Update in Sachen Quantencomputer.
Gerne.
So, und jetzt mal eine Frage in die Runde, ihr beiden. Deepfake, was fällt euch da spontan ein? Oder fällt euch überhaupt was spontan ein? Welche Deepfakes sind euch schon begegnet? Markus, willst du mal anfangen?
Also zweimal sind mir die begegnet. Das eine Mal, verschiedene Tagesschau-SprecherInnen haben mir angepriesen, dass Bitcoin jetzt wirklich aber mal eine sehr gute Investitionsmöglichkeit sind. Also so eine Werbeclips quasi, die mit Deepfakes gemacht wurden und wo so TagesschausprecherInnen eben dazu gebracht wurden, das zu sagen. Und das andere ist, aus meinem Umfeld hat mal jemand eine Zeit lang mit generativer KI Bilder generiert und dann mit FaceSwap Bilder, also mit einer anderen App, die Gesichter austauscht, mein Gesicht da reingesetzt. Und das war schon, also man hat es immer noch gesehen sozusagen, aber ich habe mich schon gefragt, wie lange dauert das noch, bis das wirklich perfekte Dinger sind?
Und diese Werbeclips, was haben die bei dir ausgelöst? Hattest du das Gefühl, du musst jetzt sofort Bitcoins kaufen?
Nee, mir war das natürlich total klar, dass das totaler Fake ist, aber ich fand es schon krass, wie gut das funktioniert. Also man hat da wirklich keinen Unterschied gesehen, sondern das, also ich wusste inhaltlich, das ist Quatsch, aber technisch gesehen war es perfekt.
Hagen, wie war es bei dir?
Ich habe ähnliche Clips gesehen wie Markus oder auch Elon Musk will einem auch sehr gerne Bitcoins verkaufen, immer mal wieder. Meine Erfahrung ist aber, glaube ich, so ein bisschen anders. Ich habe immer das Gefühl, wenn man diese Clips sieht, sehen die aus wie mit dem Handy von 2004 aufgenommen, mit einer super niedrigen Auflösung. Also ich finde, das wirkt im ersten Moment überzeugend, wenn man einfach nur schnell durchscrollt. Aber sobald man kurz stehen bleibt und sich das anguckt, finde ich es immer noch sehr, sehr auffällig, ehrlich gesagt, wie halt diese Deepfakes wirken. Aber das ist halt auch noch der Fall.
Noch,
wer
genau.
Weiß, wie schnell das besser wird.
Vielleicht definieren wir mal nochmal, Deepfakes sind realistisch wirkende Medieninhalte, die durch Techniken der künstlichen Intelligenz verfälscht worden sind. Also um das nochmal hier klar zu definieren. Mir fällt da ein, das Video vom Zentrum für politische Schönheit, habt ihr vielleicht auch gesehen. Die Künstler hatten Olaf Scholz vermeintlich sagen lassen, dass er für ein AfD-Verbot ist. Es war aber ein Fake. Finde ich, war auch extrem sichtbar, weil sein Gesicht war total geglättet und so. Das hat man auch sofort gesehen. Und dieser Fake war übrigens auch nicht lange im Umlauf, denn das Berliner Landgericht hat die Verbreitung des Videos verboten, was auch heißt, es gibt rechtliche Mittel gegen Deepfakes vorzugehen. Aber den Bundesländern reichen diese nicht aus. Sie wollen ein Gesetz, das Deepfakes strenger ahndet. Und zwar mit Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren. Zum Beispiel für Urheber von Deepfakes. In dieser Woche hat der Bundesrat einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht mit der Begründung, Deepfakes würden erhebliche Gefahren für individuelle Persönlichkeitsrechte und Vermögenswerte, aber auch für den demokratischen Willensbildungsprozess bergen. Initiator des Gesetzentwurfs ist der bayerische Justizminister Georg Eisenreich. Und mit ihm habe ich aus Termingründen vorab gesprochen. Und ich habe ihn als erstes gefragt, welche Beispiele für Deepfakes ihm einfallen.
Die technische Entwicklung führt dazu, dass Deepfakes immer besser, leichter, schneller und auch qualitätvoller hergestellt werden können. Und wir haben drei Bereiche, in denen Verletzungen von Rechten eintreten können. Das sind zum einen die Persönlichkeitsrechte von Menschen, wo also die Persönlichkeitsrechte dadurch verletzt werden, dass digitale Fälschungen hergestellt werden. Das können Prominente sein, das können aber auch, und das ist in vielen Fällen so, Frauen und Mädchen sein. Dann geht es Kriminellen zum Teil um Geld. Das heißt, Deepfakes werden eingesetzt für Betrug, zum Beispiel der sogenannte Enkeltrick, oder es gibt auch die Form, dass Führungspersonen von Unternehmen, Geschäftsführer, Vorstände für den sogenannten CEO-Betrug nachgemacht werden, damit dann Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter Geld überweisen. Und wir haben auch noch einen großen dritten Bereich, das sind dann die öffentlichen Interessen, die Demokratie, die Beeinflussung von Wahlen, wenn zum Beispiel Politikern oder Politikerinnen falsche Aussagen in den Mund gelegt werden oder auch Behörden mit falschen Aussagen zitiert werden.
Gibt es da Fälle, die Ihnen spontan einfallen, die strafrechtlich relevant sind? Wir kennen den einen Fall, diese künstlerische Verfälschung von Olaf Scholz. Das wurde gerichtlich verboten. Aber gibt es noch andere Beispiele, die Ihnen da spontan einfallen?
Ja, es sind auch in der jüngeren Vergangenheit Prominente, zum Beispiel Schauspieler, missbraucht worden für Werbezwecke zum Beispiel. Oder auch diese Fälle mit dem Enkeltrick. Diese Fälle, die liegen uns auch vor.
Wie weit ist denn die Technik jetzt schon? Im Moment hat man ja noch den Eindruck, dass man irgendwie doch immer noch mitbekommt, dass das nur ein Fake ist. Ist das aus Ihrer Sicht schon wirklich täuschend echt?
Die Technik ist sensationell, wirklich sensationell. Es ist einzig und allein die Frage, wie viel Zeit der Täter investiert. Sie können mit der Software, die es heute gibt, schon in wenigen Minuten gute Deepfakes herstellen. Wenn sich aber jemand eine Stunde oder zwei oder drei Stunden Zeit nimmt, dann sind es wirklich täuschend echte Deepfakes.
Ist es eigentlich juristisch unterschiedlich zu bewerten, gegen welches Gut sich so ein Deepfake richtet, also ob es gegen eine Person ist oder ob es sich um Vermögenswerte handelt oder demokratische Prozesse, sind das unterschiedliche Schweregrade der möglichen Straftat?
Da geht es um unterschiedliche Straftatbestände. Also zum Beispiel bei dem Enkeltrick ist es der normale Betrug. Wenn dagegen Persönlichkeitsrechte verletzt werden, dann gibt es im Kunsturhebergesetz eine Regelung, da gibt es im Strafgesetzbuch eine Regelung. Also es muss immer ein Straftatbestand erfüllt werden.
Kritiker sagen, eigentlich deckt das geltende Strafrecht Deepfakes bereits weitgehend ab. Wir haben das Persönlichkeitsrecht, das Urheberrecht, den Betrugsparagraphen aus dem Strafgesetzbuch. Warum reichen aus Ihrer Sicht diese bestehenden Gesetze nicht aus?
Weil das geltende Recht unklar ist, unübersichtlich und auch eben lückenhaft. Zum Beispiel ist das Voice-Cloning, also das Nachmachen von Stimmen von der Strafvorschrift, die die Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes erfasst, gerade nicht umfasst. Das ist also auf jeden Fall eine Lücke. Oder auch die Regelung im Kunsturhebergesetz hat einen Strafrahmen von einem Jahr. Das ist auf jeden Fall deutlich zu niedrig, wenn man sich vorstellt, dass Deepfakes wirklich Leben zerstören können. Da sollte man einfach mal einen Vergleich zu anderen Strafvorschriften machen. Die normale Körperverletzung hat einen Strafrahmen, Geldstrafe bis zu 5 Jahren. Und im Kunsturheberrecht ist ein Strafrahmen von nur bis zu 1 Jahr. Und das reicht auf jeden Fall nach meiner Überzeugung nicht aus.
Das heißt, mit dem neuen Gesetz, das Sie vorgeschlagen haben, soll auf jeden Fall der Strafrahmen erhöht werden. Sie hatten noch ein weiteres Beispiel genannt, was abgedeckt werden soll. Gibt es noch andere Aspekte, die mit dem neuen Gesetz abgedeckt werden sollen?
Na, zunächst einmal ist es wichtig, dass wir mehr Klarheit haben. Und deswegen haben wir hier einen neuen Paragraph 201b vorgeschlagen, der eben einschlägig ist, wenn es um die Verletzung der Persönlichkeitsrechte durch digitale Fälschungen geht.
Das heißt aber auch, Deepfakes an sich sollen nicht grundsätzlich verboten werden, sondern nur, wenn sie sozusagen jemandem schaden könnten?
Ja, selbstverständlich. Es geht um die Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Also es müssen die Persönlichkeitsrechte verletzt sein. Das ist die Voraussetzung für diese Neustrafvorschrift.
Wie sieht es bei künstlerischen Produkten aus? Da haben wir ja schon dieses eine Beispiel mit Olaf Scholz, was verboten worden ist. Wird damit aber nicht auch Satire kriminalisiert, wenn ich das mit hineinnehme in so ein Gesetz?
Die Meinungsfreiheit und die Kunstfreiheit sind mir sehr, sehr wichtig. Und deswegen haben wir auch eine klare Ausnahme in diese Strafvorschrift mit aufgenommen. Das heißt also, wenn es um überwiegend berechtigte Interessen geht, Kunst oder Wissenschaft, Forschung oder Lehre oder auch Berichterstattung, dann ist das natürlich nicht strafbar. Das heißt, wir haben eine ganz klare Ausnahme.
Nun ist es aber so, dass ja in der Tat ein Gericht bei jedem Einzelfall entscheiden muss, ob etwas ein Deepfake ist, der anderen schadet und dem Gesetz widerspricht oder nicht. Also auch bei Künstlern muss das Gericht entscheiden. Das heißt ja im Grunde, dass dann so ein Kunstwerk erstmal aus dem Netz genommen wird und lange aus dem Netz bleiben kann, bis so eine Entscheidung gefällt worden ist. Ist das nicht dann doch eine Einschränkung der Kunstfreiheit?
Unser Vorschlag betrifft ausschließlich die Frage, ob strafbares Verhalten vorliegt oder nicht. Die Frage der Löschung wird durch unseren Vorschlag überhaupt nicht berührt. Das wird nach den jetzt schon gültigen Regeln des Zivilrechts und öffentlichen Rechts beurteilt.
Das kann ja auch sein, dass man Deepfakes verbreitet, die man nicht selbst erstellt hat und das vielleicht möglicherweise auch gar nicht weiß. Das wäre dann nicht strafbar.
Genau. Also wenn jemand ein Video für echt hält und nicht weiß, dass es sich um ein Deepfake handelt, dann fehlt der notwendige Vorsatz.
Wäre es auch denkbar, oder ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch vorgesehen in dem Gesetz, dass Deepfakes kennzeichnungspflichtig werden? Fänden Sie das gut, wenn es sowas gäbe?
Also ich finde das schon gut. Es wird aber so sein, dass Straftäter ihre Deepfakes sicher nicht kennzeichnen werden. Künstler würden das zum Beispiel tun oder Journalisten würden das tun, aber Kriminelle haben ja eine bestimmte Absicht.
Genau, ich könnte mir aber vorstellen, dass es eben Künstlerinnen schützen könnte, ne? Dass wenn sie das kennzeichnen, dass sie dann nicht sozusagen in die Gefahr kommen, verklagt zu werden, dass sie jemandem schaden wollen, weil sie es ja vorher sozusagen transparent machen.
Das ist mit Sicherheit ein sinnvoller Weg.
Eine letzte Frage. Im Allgemeinen werden ja Gesetzesinitiativen des Bundesrats selten zu geltendem Recht. Eine Frist hat der Bundestag nicht, bis wann er sich damit beschäftigen muss. Wie zuversichtlich sind Sie, dass dieser Gesetzentwurf in geltendes Recht übergeht?
Jetzt ist der Bundestag, der Bundesgesetzgeber am Zug. Ich bin aber zuversichtlich, dass sich der Bundesgesetzgeber mit diesem Thema auch beschäftigt. Weil wir sehen ja alle, dass die Zahl der Deepfakes enorm zunimmt. Die technischen Möglichkeiten sind da. Das heißt, man braucht keine großen technischen Voraussetzungen mehr, auch keinen großen Kostenaufwand, um Deepfakes zu erstellen. Deswegen wird die Zahl der Deepfakes enorm zunehmen und ich bin mir sicher, dass der Bundesgesetzgeber hier auch Handlungsbedarf erkennen wird.
Das sagt der bayerische Justizminister Georg Eisenreich, der ein neues Gesetz zur Bekämpfung von Deepfakes initiiert hat. Herzlichen Dank für das Gespräch. So, wir haben über die Zukunft der digitalisierten Welt gesprochen, nämlich über Quantencomputer. Wir haben über die Schattenseiten von Technologie gesprochen, über Deepfakes. Und nun kommen wir zu einem Teil unseres digitalen Lebens, der uns eigentlich unterhaltsame Entspannung versprechen könnte, Computerspiele, genauer gesagt Spiele auf dem Smartphone. Das haben wir ja immer dabei und die Geräte werden auch immer leistungsfähiger. Und da kann man jede Menge Spiele spielen. Die Gaming-Industrie verdient gut daran, macht Milliarden Umsätze, alles also beste Voraussetzungen, um möglichst gute Computerspiele zu entwickeln, die uns unseren Alltag versüßen könnten. Tatsächlich aber, man ahnt es schon, ist das nicht der Fall. Es werden nämlich möglichst gewinnbringende Computerspiele entwickelt. Und warum das etwas völlig anderes als gut sein kann, das hast du, Markus, gerade selbst erlebt. Was ist denn passiert?
Also sind zwei Dinge gleichzeitig passiert. Das eine ist, ich hatte jetzt eine Zeit lang das Abo von Instagram, wo man also werbefrei unterwegs ist, habe das dann aber wieder gekündigt. Und das andere ist, ich gucke eigentlich nicht so viel YouTube, hatte aber neulich eine YouTube-Phase und da gibt es ja auch relativ viel Werbung. Also meine Social-Timelines waren voller Werbung und ganz viel bei mir, zielgruppenorientiert dabei, Gaming-Werbung. Und das interessiert mich natürlich und was mir dann immer wieder passiert ist, möchte ich mal an einem Beispiel erläutern, am Beispiel von Hero Wars. Man sieht da in dem Trailer, wie man in einem Kerker landet. Da muss man sich einen Weg durchsuchen und die Wachen und Monster bekämpfen. Und der Clou, so zeigt es der Trailer, ist, man kämpft nicht mit Action, sondern jeder Gegner hat eine Zahl und der Held auch. Und ist die Zahl des Monsters kleiner als die eigene, gewinnt man. Und die Zahl kommt dazu zur eigenen. Und größer, wenn sie größer ist, verliert man natürlich. Also im Prinzip so eine Art Rätsel-Mathe-Spiel, das aber sehr, sehr interessant aussieht und sofort hat bei mir den Impuls gemacht. Das kann ich auch. Der Impuls wird noch größer, als in dem Trailer eine offensichtlich falsche Entscheidung getroffen wird und ich denke, das kann ich besser und wollte wissen, was passiert und habe das Spiel installiert. In dem Spiel aber, was ich runtergeladen habe, ist es völlig anders. Da geht es irgendwie, da gibt es zwei Spielmodi. Einer ist auch was mit Zahlen, aber ganz anders und bei dem anderen kämpfen meine Figuren automatisch gegen irgendwelche Gegner. Anscheinend sammle ich dabei mega kompliziert ganz viele Ressourcen, aber alles, was ich mache, verbraucht auch irgendwie eine Energie und das ist alles so kompliziert, dass man es gar nicht so richtig versteht. Und als diese Energie dann irgendwie alle ist, dann kommt so ein großer Bildschirm, bitte bezahle Geld, damit du weiterspielen kannst. Und dann habe ich lieber deinstalliert. Und das passiert immer wieder. Also sagen, das war jetzt ein Beispiel, aber es gibt ganz viele dieser Fake-Werbungen, die etwas zeigen, das total interessant wirkt, aber dann doch irgendwie ganz anders und oft eben auch enttäuschend sind. Am Anfang ist es immer so, das Spiel ist ganz einfach und man bleibt dann doch dran, weil man wird ganz schnell mit Erfolgen belohnt und hofft, dass dieses angepriesene Spielprinzip aus dem Trailer vielleicht doch noch kommt. Aber dann ist es immer so, man soll entweder sehr viel Zeit reinstecken oder Geld. Und das ist meine Frage an euch. Habt ihr solche Werbung auch schon mal gesehen? Weil mein Internet ist voll davon.
Muss ich mich jetzt outen? Weil ihr habt die nicht nur gesehen, sondern ich gehöre zu diesen Leuten, die da auch noch drauf reinfallen, weil ich denke, das sieht genau nach dem perfekten Spiel aus, um nebenbei noch eine Serie oder YouTube zu gucken, wo ich einfach noch so ein bisschen auf dem Handy hin und her wischen muss. Und wirklich, jedes Mal falle ich darauf rein, dass ich dann das Spiel aufmache und es ist was ganz anderes, was in dieser Werbung gesagt wurde. Und ich ärgere mich tierisch darüber.
Okay, und dann, was machst du dann?
Dann deinstalliere ich es wieder und falle nächste Woche wieder drauf rein.
Okay, also mir ist es, Markus, noch nicht passiert. Das liegt aber auch daran, dass ich, wie du weißt, nicht so viel Computerspiele spiele. Aber was ich mich trotzdem frage, wenn du es jetzt hier so berichtest, warum machen die das denn? Also klar, wenn man Interesse weckt, installiert jemand das Spiel, aber die Enttäuschung, die ihr beide ja hattet, offenbar ist doch nicht beabsichtigt oder kann doch nicht beabsichtigt sein.
Na, die wird billig in Kauf genommen und es wird auch damit gerechnet, dass das halt eben bei anderen Leuten nicht so ist, sondern dass sie weiterspielen, weil diese ganze Art von Spielen eben darauf basiert, dass man möglichst reingezogen wird. Man kann die halt immer umsonst installieren. Die kommen aus verschiedenen Genres, für jeden was dabei. Puzzle, Action, Strategie, Aufbausimulation, je nach Spiel. Und die sind am Anfang wirklich immer sehr, sehr einfach und sehr erfolgreich. Also man denkt immer so, ha, das läuft aber gut. Und wenn man dann aber so richtig schön dabei und drin und investiert ist, zack, soll man Geld bezahlen. Das ist seit Jahren eine erprobte Strategie, vor allem eben im Smartphone-Gaming. Und warum das so gut funktioniert und gemacht wird, das habe ich mir von Marcel André Casasola Merkel erklären lassen. Der ist selbst Spieleentwickler, hat früher im Mobile-Bereich gearbeitet und hat dafür sogar den Deutschen Computerspielepreis gewonnen und weiß, was da sozusagen schiefläuft.
Die Entwicklungskosten sind auf Mobile-Spielen sehr niedrig im Vergleich zu normalen PC-Spielen. Das heißt, man kann auch sehr, sehr viel ausprobieren und mich eben oder meine Spiele der Psyche des Menschen anpassen. Und dadurch, dass es geht, wird es eben gemacht. Das ist natürlich die Lehre, die man so in der Menschheit immer sieht. Das, was möglich ist, wird auch ausprobiert. Und das führt einfach automatisch dazu, dass dieses System sich die Schwächen von Menschen aussucht. Und die Spiele so macht, dass sie die Schwächen von Menschen exploiten.
Exploiten nennt man es, wenn eine Sicherheitslücke in einem Computersystem ausgenutzt wird. Hier ist das ein Übertragenen bezogen auf psychologische Schutzmechanismen vor Betrug und deren Umgehung. Und verbunden mit der Tatsache, dass es beim Smartphone sehr einfach ist, in Spielen zu bezahlen und dass Spielebetreiber bei Smartphone-Spielen jede Menge Daten über ihre BenutzerInnen haben, gibt es so eine Art toxisches Triumvirat, wie Casasola Merkel es nennt. Im Prinzip wird das Smartphone zu einer psychologischen Verführungsmaschine. Bei diesen Spielen, nicht Smartphones im Allgemeinen. Aber die haben halt eine Hürde, man muss sie installieren und deswegen gibt es dann eben diese Fake-Trailer. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert. Bei Hagen hat es funktioniert, bei mir hat es auch funktioniert. Ich habe dann deinstalliert, aber es gibt anscheinend genug Leute, die dranbleiben und dann irgendwann auch zahlen. Und es reicht, wenn das wenige Leute tun, die dann aber sehr viel Geld da lassen.
Also ihr seid ja schon zwei. Gibt es denn irgendwelche Zahlen dazu, wie erfolgreich man mit diesem Konzept ist, wie viele Leute darauf reinfallen?
Na, die Firmen lassen natürlich nicht so gerne in die Karten gucken. Sie machen an anscheinend gewinnen. Das ist ein relativ sicheres Zeichen, aber es gibt eben keine exakte Zahlen zu den Spielen. Obwohl, bei meiner Recherche ist mir ein Artikel vom Branchendienst Online Marketing Rockstars über den Weg gelaufen und die haben über die Firma Playrix berichtet. Die ist da sehr prominent in dem Feld und die bieten hauptsächlich solche Spiele an und sollen in 8 Monaten 1,75 Milliarden Dollar Umsatz gemacht haben. Das ist schon eine Summe.
Kann man denn schon von einem kommerziellen Erfolg sprechen, wenn, wie du zum Beispiel oder Hagen, jemand darauf reinfällt, aber dann nur so lange spielt, bis man was bezahlen müsste?
Ich muss Jein sagen, ich will es genauer erklären. Es gibt zwei Fälle, wie solche Spiele Geld verdienen, was die Frage dann vielleicht auch beantwortet. Es gibt Spiele, die dir Werbung zeigen, nach jedem Level zum Beispiel, und die sieht man dann relativ schnell. Die habe auch ich bei manchen Spielen gesehen. Und es gibt dann Spiele, die eben davon leben, dass eine kleine Anzahl von Menschen sehr viel Geld ausgeben. Das wird in der Branche ganz despektierlich Wale, werden solche Menschen, die da ausgenutzt werden, genannt. Das heißt, die anderen spielen kostenlos, aber sorgen natürlich dafür, dass das Spiel bekannt bleibt, dass es lebendig wirkt und sich wegen der Downloads oder Rezensionen, diese meisten Spiele übrigens, die belohnen dich im Spiel, wenn du Rezensionen schreibst, gute möglichst, und die sorgen dafür, also die kostenlosen Spiele in Anführungszeichen, dass das Spiel in den Charts der App Stores bleibt.
Okay, was ich mich nun aber doch frage, Markus, warum genau funktionieren diese Werbeclips überhaupt? Also zum Beispiel vor allem auch bei dir, du bist ja selber Gaming-Experte und kennst das Phänomen sicher nicht erst seit gestern und kannst dir das doch irgendwie auch so ein bisschen hochrechnen, dass das vielleicht gar nicht stimmen kann, was da beworben wird.
Also ich möchte jetzt nochmal zurückkommen zu dem, ich habe ja vorhin gefragt, wer hat die Werbung gesehen? Hagen hat gesagt ja, Vera hat gesagt nein. Ihr habt es schon angedeutet, ich muss mal fragen, Hagen, du bist Computerspieler.
Ja, genau.
Und Vera, du bist nicht so Computerspieler.
Richtig, ich frage ja nur.
Genau, das ist das total Interessante, da drängt sich der Verdacht auf, Moment mal, ist es nicht so, wie man vielleicht vermuten könnte, dass diese Dinger, die Leute, die keine Ahnung haben, über den Tisch ziehen? Nein, es ist ganz anders. Vor allen Dingen die Menschen, die Spielerfahrung haben, bei denen verfängt das.
Das spricht also eher Personen an, die also schon Spielerfahrung haben und also eine bestimmte Vorstellung entwickeln anhand dem Gezeigten, also was das Spiel beinhalten könnte. Das Ansprechende ist quasi letztendlich der Wiedererkennungseffekt, dass sie da quasi eben an dem gezeigten Mechanismus oder gezeigten Bild was hineininterpretieren, was sie assoziieren können aufgrund vorhergehender Spielerfahrungen.
Das ist Professor Rudolf Kammerl, Medienpädagoge an der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg, der sich mit sogenannten Dark Patterns, also psychologischen Designs zur Verführung in Spielen beschäftigt. Und was er erzählt, ist ganz schön gemein. Gerade wenn man Ahnung hat, ist man also anfällig. Und nicht nur das. Ich habe ja vorhin erzählt, in diesen Trailern werden auch Situationen gezeigt, wie jemand falsch spielt, also eine offensichtlich falsche Entscheidung trifft. Und auch das ist nur ein mieser Trick.
Wir tendieren eigentlich schon als Mensch dazu, dass wir irgendwie helfend agieren, wenn wir irgendwie sehen, dass irgendwo Probleme existieren und wir die Lösung wissen. Und das andere ist natürlich auch bezogen auf die eigene Wirksamkeitserwartung, auf die eigene Erfolgserwartung. Also das lässt ja schon vermuten, dass sie dann in dem Spiel tatsächlich wiederum Erfolge feiern können.
Das indirekte Versprechen ist also, wenn ich das Spiel runterlade, löse ich diese Situation und erlebe mich dann als kompetent und erfolgreich. Und wenn das nicht so gemein wäre, könnte man es fast bewundern, wie ausgefeilt hier die Technologie ist. Und da arbeiten wirklich PsychologInnen mit dran, um Menschen hinters Licht zu führen.
Interessant. Und gibt es da ein Gegenmittel? Also man wird ja so eine Werbung, denke ich mir mal, nicht verbieten können, aber man kann sich ja vielleicht davor schützen oder Menschen davor schützen oder vielleicht Rahmenbedingungen schaffen, die es schwerer machen, dass so eine Werbung oder vielleicht generell solche Spiele, die mit solchen psychologischen Tricks arbeiten, dass es die gibt?
Also ich glaube, an der Werbung anzusetzen wird tatsächlich schwierig. Man müsste, wie es so schön heißt, das Böse an der Wurzel packen. Der Spieleentwickler Marcel-André Casasola-Merkel ist der Ansicht, dass die Art und Weise, wie die Preismodelle der App Stores gestaltet sind und dass die von den ständigen Zahlungen profitieren, auch der Grund für solche Spiele sind. Das heißt, hier ist auch der Punkt, dass etwas geändert werden kann.
Was ich mir auch vorstellen kann, ist einen Mindestpreis einzuführen. Ich glaube, eine Art Schutzgebühr für Apps, wo jede App mindestens 79 Cent, $1, 2 Euro kostet, würde alleine schon helfen, den Markt vom Denken her ein bisschen zu ändern und von den Erwartungen ein bisschen zu ändern. Weil wenn ich 1 Euro ausgeben muss, dann muss ich wenigstens diese 5 Minuten Gehirnschmalz reinstecken und mir überlegen, will ich das überhaupt?
Und wenn ich es bezahlt habe, dann wäre ich natürlich auch empört, wenn mich eine Fake-Werbung zu einem Kauf überredet hätte für ein Produkt, das es gar nicht gibt. Und dann würde ich das reklamieren und das würden die App-Stores wieder nicht wollen und so würde sich vielleicht das ganze System ändern. Zudem fordert er auch noch eine Maximalgrenze für Ausgaben pro Spiel, damit sich diese ganzen psychologischen Fallen nicht mehr lohnen, damit man eben nicht die einzelnen Menschen, die dafür anfällig sind, so ganz gezielt ganz groß ausnehmen kann. Und er sagt auch, das müsste man aber gesetzlich machen, weil die Unternehmen da sicherlich jetzt erstmal nicht so motiviert werden. Bis das passiert oder ob es überhaupt passiert, weiß man nicht, aber es wird auf jeden Fall noch ein Weilchen dauern. Aber der Medienpädagoge Rudolf Kammerl sagt auch, man kann persönlich vorsorgen.
Auf der individuellen sozialen Ebene, ne? Also da kann man natürlich auch Kompetenzen gewinnen, indem man sich halt seiner eigenen Verführbarkeit bewusst wird und sich versucht mal zu beschäftigen, mit welchen Tricks wir eigentlich gerade im digitalen Raum halt tagtäglich beeinflusst werden. Man kann da quasi einfach ein Bewusstsein über Dark Patterns entwickeln und ist vielleicht dann eben auch weniger beeinflussbar.
Okay, also wir können jetzt sagen, wir haben hier gerade an dieser Stelle vielleicht was dafür getan, dass man in Zukunft weniger auf solche Fake-Werbung anspringt.
Ich bin gespannt, ob Hagen jetzt sich gewappnet fühlt für seine Zukunft.
Ja, schon. Und ich denke, was auch wichtig ist, dass das, was du am Anfang gesagt hast, dass du es nicht gesehen hattest, als du dieses Instagram-Werbefrei-Abo hattest. Und ich bin zum Beispiel viel auf YouTube. Ich habe so ein YouTube-Premium-Abo. Und vielleicht hilft es auch zu sagen, vielleicht nehme ich ein bisschen Geld in die Hand, damit ich diese Werbung gar nicht erst sehe und gar nicht verführt werden kann.
Was mich aber auch so ein bisschen wundert, Markus, ist, dass sich das nicht rumspricht. Also irgendwann muss das doch mal nicht nur euch beiden, sondern auch vielen anderen Menschen auffallen, dass es eigentlich so eine Fake-Werbung ist.
Ich habe in der Vorbereitung des Spiels sozusagen habe ich die klassischen Werbung gesehen, von denen ich jetzt erzählt habe. Und ja, das Phänomen ist anscheinend schon so alt, dass ich jetzt von klassischen Werbeformaten spreche. Es gibt mittlerweile neue. Die neuen Werbeformate sehen so aus, dass das Fake-Spiel gespielt wird und obendran ist das so wie so aus so einem Twitch-Videospiel-Stream oder so ein Influencer sitzt und sagt, hey, es gibt immer diesen ganzen Fake-Ads, aber dieses Spiel, das hat gar keine Fake-Ads. Das ist wirklich so, wie es hier ist. Und guckt mal und dann spielt er das so ein bisschen vor, also tut so, als ob er das vorspielen würde. Und das sind wirklich eine neue Format von diesen Trailern. Hm. Aber die Spiele sind immer noch dieselbe. Ich habe extra ein Spiel, das ich getestet habe, Last War, nochmal ausprobiert. Und es ist immer noch dasselbe. Und es hat immer noch genauso wenig mit den Trailern zu tun.
Und was ich mich auch frage, ist, hat schon mal jemand versucht, die Spiele, von denen als in den Trailern so getan wurde, als ob es die gibt, die in echt nachzubauen?
Das ist sozusagen also fast noch ein ganz tiefes Loch, in das man hineinfallen kann. Das gibt es. Es gibt einen YouTuber, der heißt Fat Dino. Der will auch nicht seinen Namen sagen. Der möchte auch nichts im Mikrofon sagen. Der hat so eine Sachen nachgebaut. Insbesondere so zwei Spieleformate. Und das sind aber immer nur so Prototypen. Also das heißt, man kann die runterladen, dann kann man die spielen, dann ist das sozusagen, dann macht das so ein bisschen Spaß, aber weil es halt nicht durchentwickelt ist, hört dieser Spaß sehr schnell auf. Und dann habe ich ihn angeschrieben und gefragt, so wie du hast diese Dinger gemacht, warum willst du ihn nicht weiterentwickeln, dass das sozusagen richtige Spiele sind, in der Hoffnung, dieses Versprechen würde irgendwie eingelöst. Und dann hat er gesagt, na, ich habe das eigentlich nicht so sehr gemacht, weil ich diese Spiele dann wirklich irgendwie fertig machen will, sondern weil dieser Gag, ich programmiere ein Spiel nach, ein gutes YouTube-Material wäre. Mhm. Also ist im Prinzip so eine Art, es ist nicht fake, aber sozusagen auch hier geht es nur darum, was zu gucken, nicht so sehr darum, was zu spielen. Und dann habe ich noch mit Marcel André Casasola-Merkler gesprochen, dem Spieleentwickler, und er hat gesagt, naja, das Ding bei diesen Ideen, die man sieht in diesen Fake-Trailern, das ist tatsächlich nicht nur, dass sie nicht umgesetzt werden, das ist auch so, dass das ganz oft Ideen sind, die sehen attraktiv aus, aber daraus langfristigen Spielspaß zu machen, ist eigentlich unmöglich. Ich habe dann gedacht, anscheinend sind diese, also selbst wenn das echt wäre, ist das so eine Art Zuckergussgebäck. Das sieht total lecker aus, aber wenn du reinbeißt, schmeckt es einmal gut und der Rest ist dann so ein bisschen viel und dann wird es irgendwie sehr schnell langweilig.
Hm, verstehe. Und Hagen, wie ist bei dir jetzt? Glaubst du, dass du künftig noch mal drauf reinfallen wirst oder bist du jetzt sozusagen geläutert hier durch unser Gespräch?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich werde auch in Zukunft diese Spiele noch mal installieren, weil, sind wir ehrlich, kostet ja nichts und vielleicht habe ich 5 Minuten Spaß oder halt auch nicht, aber ist ja egal.
Ich hätte dir früher zugestimmt, Hagen, aber ich muss an der Stelle sagen, seit dieser Recherche, wo ich wirklich sehr viele von diesen Spielen für euch installiert habe, muss ich sagen, bei mir stellt sich sehr schnell der Zeitpunkt ein, ich lade es runter, ich installiere es und ich denke, ich spiele bis zu diesem Zeitpunkt. Aber wenn dann diese Bezahlgrenze kommt, wenn das so nervig wird, dann fühle ich mich mittlerweile so richtig schal und glaube, das ist verschwendete Lebenszeit. Ich rate wirklich davon ab.
Aber ist ja nicht der Punkt, Lebenszeit zu verschwenden?
Und
nicht
damit
so.
Und damit, liebe beide, sind wir am Ende der aktuellen Breitbandausgabe. Danke euch, Markus Richter und Hagen Taschüren.
Sehr gerne.
Vielen Dank auch an Marie Zinkern, die die Redaktion hatte. Empfehlt uns, liebe Hörerinnen und Hörer, gern weiter oder schreibt uns an breitband@deutschlandfunkkultur.de. Mein Name ist Vera Linz und wir sagen hier Tschüss.
Tschüss.